Bonjour et bienvenue du Bismarck.
La première semaine du tour vient de commencer et tout le monde est en pleine fièvre. Les étapes, l'atmosphère, les coureurs, les maillots, les spectateurs, faut le voir par soi-même. Alors attachez vos ceintures, le Bismarck est prêt de présenter son premier épisode spécial du tour.
So, bonjour, guten Morgen. Montagmorgen, ich bedanke mich erstmal herzlich bei meiner bezaubernden Freundin für ein schnelles französisches Intro für unsere erste Tour de France Sonderfolge 2026. Paul und ich haben uns zusammengerauft und an diesem ereignisreichen Tag, wir werden uns später noch sehen, uns doch zusammengesetzt hier für ein Mini-Spezial der ersten zwei Etappen, weil ich mir auch dachte, es ist Tour de France, es passiert so viel, alle sind hyped. Alle Radsportmedien ballern auf jeden Fall, muss man sagen. Alle Podcasts senden eher täglich. Nur wir nicht. Wir beraten allerdings auch schon, ob wir die Donnerstagsfolge ein wenig später veröffentlichen. Denn die Donnerstagsetappe wird eventuell krass und ich würde gern danach aufnehmen. Also wir werden das auf Instagram nochmal verifizieren, wenn das so ist. Aber ich glaube, dass es Sinn ergeben würde. Ich muss mich auch noch kurz entschuldigen, dass wir kein Wattbüro am Start haben. Es ist im Besenwagen, ja, es ist ein bisschen chaotisch im Moment. Mehrere unserer Mitglieder sind involviert in verschiedenen Dingen. So, seht uns das bitte nach. Wir sind nur ein Vier-Mann-Betrieb und wir machen alle hauptberuflich auch was anderes. Also wir geben uns schon beste Mühe, hier so viel wie möglich für euch am Start zu sein. Aber nun rein, Tour de France. Ich bin auf jeden Fall auch gut gehypt. Wie geht's dir? Ich fand auch Tag 1.
Und auch das Zeitfahren, ne? Also wie viel man da schon irgendwie gesehen hat.
Ich finde es auch crazy. Ich habe einen Take, bevor wir so in die Etappen reingehen. Den hat Johann Brunel auch schon gemacht, aber ich finde, es ist da auch dieses Jahr wieder super sichtbar. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr mit Radsport. Wir haben mit Sportlern zu tun, die da aktiv sind. Aber wenn die Tour de France ist, ist alles irgendwie noch mal krasser. Es sind irgendwie die 200 besten Fahrer, die zu diesem Zeitpunkt so in ihrem Formzustand sind. Und du siehst das denen auch wirklich an. Also für Radsport-Laien, die nur die Tour de France gucken, vielleicht nicht so sichtbar, aber alle sind nochmal 1 bis 3 Kilo leichter. Ich fand es so witzig zu hören, deswegen sage ich das auch nochmal, alle kommen frisch vom Friseur, alle haben neue Klamotten, neue Designs. Die Räder sind oft noch mal anders lackiert oder es ist wirklich der absolute Aufriss. Es ist die Party des Jahres, alle sind komplett hergerichtet und halt bis wirklich austrainiert, so weit es geht. Vingegaard noch mal leichter, Remco noch mal leichter, Poggi in Topform. Das sind natürlich die, auf die man besonders guckt, aber auch die Helfer. Also es ist schon verrückt, wie das aussieht. Und zur Einstimmung auf jetzt die Besprechung der ersten Etappe habe ich uns nochmal, ich versuche ihn so ein bisschen als unseren Experten hier durch die Tour de France mitzunehmen, eine Voicemail von Peter geholt, also Peter Leo aus der letzten Folge, Coach bei Jayco, der uns schon so ein bisschen eingestimmt hat auf dieses neue Format Zeitfahren und uns mal mitnimmt in Jaycos Auftritt dabei.
Hey Basti hier, wie versprochen, mache ich noch Sprachnachricht. Ja, die erste Etappe war sicher unter den Erwartungen. Man muss sagen, die Jungs haben eigentlich relativ gut losgelegt, im Flachen eigentlich bei den Zwischenzeiten gut dabei gewesen. Aber zum Schluss halt im Finale haben wir schon das Problem mit dem Ben gehabt, dass der Ben nicht an einem guten Tag war, dann schon ein paar Führungen eigentlich auslassen hat, dementsprechend da unsere Formation schon ein bisschen drunter geleitet hat und entsprechend wir natürlich auch das im Rennen haben müssen ein bisschen neu ausrichten und der uns natürlich dann auch im Finale abgegangen ist als Kletterer. Dann haben wir eigentlich ein bisschen eine Unruhe reingekriegt Richtung Anstieg rein. Da ist eben der Durbridge ein Suicide Bull gefahren und gefolgt dann eben mit dem Felix. Und Felix hätte mir eben dann länger noch gebraucht am Anstieg, nur der hat dann eben das Tempo vom Turbo probiert zu halten und dann war am Ende dann gleich die nächsten drei weg mit ihm, mit dem Mauer und auch mit dem Cal O'Brien. Und beim Blab haben wir schon früher Probleme gehabt, weil der technisch mit den Kurven schon einige Lücken hat reißen lassen und dann eigentlich sehr, sehr viel Energie gebraucht hat, diese Lücken wieder zu schließen bei den Hochgeschwindigkeitspassagen. Und so war es dann eigentlich, dass ungefähr mit 2,5 Kilometer to go der Michael Matthews schon auf sich alleine gestellt wurde und dann eigentlich keine schlechte Schadensbegrenzung gemacht hat. Zum Summarum war sicher unter den Erwartungen und mit ein bisschen einem besseren Finale wäre da sicher Top 5 möglich gewesen, wenn man sich die Abstände anschaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine von vielen Etappen und wenn man schaut, es kann auch so gehen wie Astana, dass man nur blöd crasht und dann eigentlich einen viel größeren Kollateralschaden im Team hat, als wie nur ein 10. Platz. Also von dem her war die erste Etappe leider ein bisschen unter den Erwartungen. Ja, und heute war es eigentlich sehr gut mit dem Felix, war eigentlich Break des Tages und dann zum Schluss auch noch kämpferischer Fahrer auf der zweiten Etappe geworden. Leider eben bei der Bergwertung das ein bisschen verschlafen gegenüber den Alex Molinar. Aber ja, ihm kann man da überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich glaube, er hat das alles probiert und hat natürlich auch dem deutschen Meistertrikot und dem Team wertvolle Fernsehübertragungszeit gegeben und zum Schluss auch noch mit, wie gesagt, mit dem kämpferischen Fahrer ausgezeichnet zu werden. Ich glaube schon für ihn ein guter Erfolg und ja, auch bei der Siegerehrung dabei zu sein. Also der Auftakt, sage ich mal, ist trotzdem den Erwartungen entsprechend und deswegen sind wir sehr, sehr positiv, was jetzt die nächsten Etappen in der ersten Woche bringen.
Rein ins Mannschaftszeitfahren. Und ich fand das ganz gut, weil man anhand des Beispiels Jayco schon sehen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt zum Beispiel, Peter hat das in der letzten Folge schon ganz gut erklärt, ob es hauptsächlich daran gelegen hat, dass die Teams sehr wenig Möglichkeit hatten, den echten Kurs anzuschauen oder Test zu fahren, weil eben Stadtkurs, viel Verkehr, Barcelona, du konntest eigentlich im Vorfeld nie das Teil komplett mit Mannschaft und mal in Renntempo auch oder annähernd anschauen. Auf jeden Fall ist mein Outtake davon, es hat eigentlich nur Wismar optisch aus der Übertragung heraus gesehen, geschafft, ihre Taktik wahrscheinlich komplett durchzubringen oder sortiert bis ins Ziel zu kommen. Alle anderen sind irgendwie so ein bisschen dem Chaos erlegen, so wie bei Jayco, wo er sagt, okay, der eine hat keinen guten Tag gehabt, der andere hat Suicide Pull gefahren, wo es vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Zwei sind schon so ausgefallen und so. Man hatte so den Eindruck, dass es bei allen und auch bei den Top-Teams so war. Also UAE, ich habe ein Interview mit Nils gesehen, der sagt, ich bin auf den ersten 5 Kilometern schon eine Kurve nicht gut gefahren, bin zu weit hinten eingeschert, habe eine Lücke bekommen, musste die zudrücken und war dann eigentlich schon drüber und war direkt raus. Hat man auch gesehen, irgendwie so nach 6, 7, 8 Kilometern ist Nils schon ausgeschert. Poggi und Del Toro waren sehr früh alleine, haben es natürlich noch super ins Ziel gefahren. Bei Red Bull ist auch Remco meiner Meinung nach optisch gesehen sehr viel Führung gefahren, was nicht hätte sein müssen. Und Jonas Vingegaard, einziges Team, Wismar, wo man eigentlich gesehen hat, überhaupt, wo ich in der Übertragung gesehen habe, die ersten 4 oder 5 Helfer fürs Flache sind in der Mitte des Teams wieder reingewechselt. Also habe nicht die ganze Mannschaft durchrotiert, sondern bis in den ersten Anstieg oder sogar in die Mitte des ersten Anstiegs ist Wismar so rotiert, dass die drei Bergfahrer noch keine Führung gefahren sind. Und man hat Jonas Vingegaard eigentlich erst im Schlussanstieg im Wind gesehen. Was hast du mitgenommen, Paul?
Ja, das war im Prinzip auch das, wie ich es gesehen habe, dass Wismar so das einzige Team war, was es perfekt hinbekommen hat, wo irgendwie auch keine Zwischenfälle waren. Net Company, ich denke mal, dass die ohne Kevin Vaucouleurs Platten, der sie auch so, wo du gemerkt hast, dass die so ein bisschen, also der ist ja relativ lange mit den Platten auch gefahren, das hat man gesehen, also mit wenig Luft. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich im Auto überlegt haben, was sie jetzt machen, ob sie warten oder ob sie weiterfahren. Weil er ja potenziell jemand ist, der ins gelbe Trikot hätte fahren können, so in der ersten Woche oder halt auch später irgendwie Richtung Gesamtwertung gehen könnte. Sieht jetzt dann nicht mehr ganz so gut aus. Und ich glaube, da haben sie Zeit verloren und natürlich war sicherlich auch nicht der Plan, dass Ghana, obwohl er so schnell war wie Poggi auf dem letzten Anstieg, wir waren die beiden schnellsten, da irgendwie alleine Richtung Ziel fährt. Von daher, ich glaube, ja, wie du schon sagst, Wismar ist das einzige Team, wo es perfekt gelaufen ist und dementsprechend war auch das Outcome. Ich finde, aber dementsprechend muss man aber schon fast auch dann die Leistung dann nochmal von UAE, von Isaac Del Toro und von Poggi herausheben und dann aber auch von Ghana. Das ist dann schon krass, auch Remco, weil so viel Arbeit, wie die dahinter leisten mussten oder was UAE da die letzten 3,5-4 Kilometer gemacht haben, da zu zweit, wo die anderen zum Teil, die vorne gelandet sind, noch ein paar mehr Fahrer hatten, war das dann schon ziemlich, ziemlich gut. Das hat man dann wiederum ja auch in der zweiten Etappe gesehen, ne? Als es dann wieder.
Das ist ja so ein bisschen eine ähnliche Ankunft gewesen, quasi.
Als es Mano Mano ging und ja, ich fand's mega geiles Format. War jetzt auch viel Richtung Tech, was man noch so gesehen hat, was so ein bisschen passiert ist, oder was drumherum. Net Company, die ihre Arme im kalten Wasser gekühlt haben vorm Start. Das sah witzig aus, alle in der Reihe mit so Wasserkästen vor sich. Dann fand ich interessant, dass bei Red Bull nur Remco das neue Zeitfahrrad hatte, das neue Schiff von Specialized, obwohl es noch ein Ersatzrad
eigentlich.
Es gab noch ein Ersatzrad, was auch seins war, auch das neue. Und das finde ich psychologisch schon ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein.
Also aus Herstellersicht muss es eigentlich wirklich so sein, dass dieses Zeitfahrrad noch in einem, was heißt frühen Stand der Entwicklung ist, aber wenn du bei der Tour de France wirklich so hingehst, das Zeitfahrrad ist ja, muss man immer dazu erklären, kein Artikel, mit dem du Gewinn machst als Hersteller. Du verkaufst, du machst nicht deinen Umsatz mit einem Zeitfahrrad. Das ist, 2-3 Leute kaufen das natürlich, also lass es auch 50, 100 Leute sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie das Produkt noch zurückhalten musst, weil du dein anderes Produkt, also dein Vorgängerprodukt verkaufen musst. Es muss eigentlich wirklich noch so neu sein, dass sie es gar nicht geschafft haben, für die ganze Mannschaft Prototypen herzustellen. Also das ist ein, man wusste, okay, man kriegt maximal für Remco eins hin. Und der ist natürlich Zeitfahrer-Weltmeister und der beste, in Anführungszeichen, beste Zeitfahrer der Welt. Da gibt man sich natürlich Mühe, aber schon krass. Und die bemühen sich auch wirklich, finde ich, auch gut, da Transparenz und viele Insights zu geben. Also Dan Bakeham hat einige Interviews gegeben Richtung Zeitfahren, hat Sachen erklärt. Die sind den Kurs, einer vom Staff ist den Kurs nachts mit Kameras abgefahren, also wirklich um 3 Uhr nachts, dreimal mit dem Rennrad den ganzen Kurs abgefahren, ohne Verkehr. Haben sie dann auch extra so, das ist die einzige Zeit des Tages, wo es keinen Verkehr gibt, hat es auf Kamera aufgenommen, die haben es dann mit dem Team sich komplett angeschaut, um das alles durchzugehen. Man hat dann beim Zeitfahren gesehen, dass einer der Fahrer einen gelben Helm hatte, wo man sich schon gefragt hat, so hä, okay, Remco hat Weltmeistertrikot, weißen Helm, alle anderen sehen irgendwie gleich aus, einer hat einen gelben Helm, aber es ist kein Landesmeister. Da hat Dan Bakeham gesagt, wir testen viele Sachen aus, auch so UV-Aufheizgeschichten, wie wirkt Material mit verschiedenen Farben, aber da war der Hauptgrund, das war Cattaneo, sie wollten sich im Begleitfahrzeug sicher sein, wer wer ist. Und Mattia Cattaneo war, er hat es beschrieben, als den Anker in dem Zeitfahren. Man wollte sich immer sicher sein, wer ist wo und wo ist Cattaneo, um da genaue Ansagen zu geben. Und das war der Grund, warum einer einen gelben Helm hatte. Ich weiß nicht, ob man das auch anmelden muss bei der UCI.
Nee, aber das ist.
Kann ich mir schon vorstellen.
Das ist ja bei vielen, ich glaube, bei Helmdesign ist unabhängig, weil das hast du ja bei vielen Teams gesehen, dass der Leader oder irgendein spezieller Fahrer ein anderes Helmdesign hatte. Mhm. Also ich glaube, da musst du nichts anmelden, würde ich sagen. Ja.
Ist natürlich dann, also in allen Ehren, ne? Finde Insights geil und so weiter, aber man, gerade so Remco und so, man reißt natürlich da auch immer relativ hart die Fresse auf. Schon ein halbes Jahr lang gesagt, man will da das Gelbe holen, Teamzeit fahren, Remco, absolut hier alles ausgetunt. Und dann klappt es halt nicht so richtig, ne? Also eigentlich dann auch so schon wieder so dieser Prototyp Zeitverrat und so weiter, Werbung und so. Wenn du das Ding abschießt, ist natürlich der Hammer. Und da kommt bei mir der absolute Jonas Vingegaard-Fan wieder raus. Ich liebe einfach, also ich gönn's denen total, dass es definitiv keinen Finger zeigt, dass der jetzt besser ist als Pogacar oder da jetzt irgendwie andere Chancen, als man vorher dachte, hat. Das hat einfach sehr gut funktioniert.
Auch das Team.
Das hat, die hatten keine Probleme, meine ich ja. Das ganze Team, das Zeitfahren hat sehr gut funktioniert. Die hatten keine Probleme mit dem technischen Kurs und alle Fahrer haben, glaube ich, genau den Job gemacht, den sie haben sollten und haben das perfekt delivered. Die sind auch alle topfit. Aber ich liebe einfach so, dass die oder der erstmal den Ball flach halten. Und nicht so riesen Ansagen machen im Vorfeld und dann halt aber geil abliefern, finde ich sehr sympathisch.
Ja, also genau, ich, wie schon gesagt, ja, wisst ihr mal, beste Arbeit, am besten abgeliefert, daher das beste Outcome. Little Track, finde ich, kann man auch noch nicht herausheben, aber auch mal erwähnen, die haben auch eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Ich glaube, Ayuso und so, die waren am Ende, also ich war ein bisschen überrascht über die Performance, um ehrlich zu sein. Ich hätte sie nicht so weit vorne gesehen. Das war sehr stark und ja, sonst viele erwartete Dinge.
Ja. Da nochmal kurzer Einwurf. Wie stark ist Vacek? Das ist auch krass, oder? Dieses Jahr oder jetzt
ja, der hat, seit der der hat nochmal einen richtigen Schritt gemacht, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, eine Geschichte noch so nebenbei. UAE hatte vergessen, anscheinend einen Slot zu buchen für den Formel-1-Rennkurs in Barcelona, wo man hätte trainieren können und haben dann auch nichts mehr bekommen und sind anscheinend dahin gefahren, als ich glaube, war es Total Energies oder Goofy, ich glaube Total Energies Training hatte und sind einfach ausgegangen, dass sie dann auch fahren können. Und die haben denen wohl ganz nett mitgeteilt, fuck off. Und sind dann nicht raufgekommen. Also es muss, also da siehst du auf jeden Fall, dass so organisatorisch gibt es Teams, ich finde, das hast du bei den Zahlen auch gesehen, rein von der Kraft, was du wiederum auf der zweiten Etappe dann gesehen hast, ist UAE das stärkste Team, aber so im Gesamtkonstrukt, was alle Leute involviert, also Backroom-Staff und so, ist Wismar einfach viel, 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 viel besser. Und ich glaube, das hast du auch bei der Execution dann gesehen, beim Zeitfahren. Und da, ich finde, da hast man auch gesehen, dass bei Spebora in die richtige Richtung geht, aber die noch nicht in der Lage sind, ein perfektes Ding dahin zu liefern, weil auch jetzt das, was jetzt mit Lipo passiert ist, dass er da, glaube ich, 10 Sekunden ungefähr verliert, ne? Waren das? Irgendwie so auf, oder noch mehr auf Remco, also ihm nicht mehr folgen kann. Ich verstehe das schon, dass man zum Ziel geht für die bestmögliche Zeit, aber ist jetzt nicht das ideale Szenario und ich kann jetzt auch in dem Moment gerade nicht sagen, was man hätte besser machen können, aber das ist halt, ich glaube, das sollte so nicht passieren, sagen wir mal so.
Ja. Das Team hat, glaube ich, dann im Nachhinein auch gesagt, dass sie schon davon ausgegangen sind oder dass das auch irgendwie so der Plan war, dass man eigentlich wusste, dass Lipo Remco nicht folgen kann auf dem Schlussanstieg, aber man muss auch sagen, er ist schon auf dem Gipfel des ersten der beiden Anstiege gedroppt und ist dann so 10 Meter hinter Remco noch eine Minute gefahren, wo ich mich frage so,
du hast ja gar keinen Slipstream auch vor allen Dingen hinter Remco. Ja, das ist ja,
genau. Also er hat es ja wirklich probiert, kam nicht rein, aber hatte noch genug Kraft, auch eine Minute lang in dem Abstand zu fahren. Und dann habe ich noch ein Interview von Lippo gehört, was ich glaube, auch super realistisch ist. Und er sagt ja immer so, okay, er hat keine Ambition. Er geht jetzt hier erstmal einfach rein und guckt, was passiert. Wird in ihm anders aussehen. Aber er sagt auch, und das ist halt auch wirklich der Fall, oder konnten wir in den letzten Jahren so sehen, dass er immer erstmal in so eine Grand Tour reinkommen muss. Dass er eigentlich erst nach einer Woche oder was da sich aufgewärmt hat und im Modus ist. Letzter Take zum Teamzeitfahren-Format fand ich auch super. Und was ich auch super fand, war, dass du nach diesem Teamzeitfahren einfach eine komplett realistische Top 10 hattest.
Ja, das ist gut. Ja.
Alle Favoriten waren einfach schon in der Top 10. Und es ist ja jetzt immer noch so. Es hat sich jetzt so ein bisschen, schaffelt sich jetzt so ein bisschen. Vielleicht gibt es in den nächsten Tagen auch mal eine Gruppe, die das nochmal komplett sprengt, ne? Wenn jetzt mal eine Ausreißergruppe ankommen sollte. Heute Morgen oder übermorgen. Aber absolut cool zu sehen und schon mal so ein, ne, also ich glaube auch für jetzt vielleicht Neuinteressierte am Radsport, die noch nicht so lange dabei sind, einfach greifbarer jetzt schon mal zu sehen, das sind die besten Fahrer, die sind in der Top 10 und da geht's jetzt los irgendwie mit dem Kampf ums GC.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was noch so kommt die nächsten Wochen, aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr guter Auftakt, der eigentlich nur, finde ich, nicht die noch bessere erste oder zweite Etappe irgendwie eingeläutet hat, aber ging halt am zweiten Tag direkt weiter. Genau, weil wir so ein bisschen knapp an der Zeit sind. Also den Kurs, ich glaube, ich hoffe, die meisten haben sich im Fernsehen angeschaut, zumindest im Nachgang vielleicht die Zusammenfassung. Diese Etappe gab es so schon mehrfach bei der Tour oder irgendwie bei anderen Rennen und fährt die ganze Zeit an der Küste Richtung Barcelona lang, aus dem Süden kommt und kommt dann auf diesem Rundkurs, der halt wirklich anspruchsvoll ist, wie man glaube ich auch gesehen hat. UAE war unglaublich stark, Brandon McNulty ist da rumgefahren wie so ein Moped auf dem Rundkurs und hat da einfach das Feld immer kleiner gemacht.
Es gab drei Runden und pro Runde gibt es einen, ich weiß nicht, 1,5 Kilometer Anstieg ungefähr.
Der aber schon richtig steil wird zum Teil.
Genau, und vor allem oben raus wird er immer steiler, bis dann so eine Rechtskurve kommt, wo man quasi aus dem fast steilsten Stück abknickt in der Abfahrt und aus der Abfahrt heraus ein Kilometer geht es dann nochmal 600-700 Meter bergauf ins Ziel, so ein bisschen wie bei dem Zeitfahren vorher, nur zum Verständnis, drei Runden davon.
Genau, auf dem Weg dahin hat Pinarello-Q 36.5 so das Feld so ein bisschen kontrolliert, um die Fluchtgruppe in Schach zu halten. Die haben ihn relativ früh da eingeholt und dann ging es halt auf den Rundkurs. Und als UAE übernommen hat, hast du halt schon gesehen, okay, gut, Poggi wird heute was probieren. Was ich dann interessant fand, war, als es in die letzte Runde reinging und Adam Yates, ne? Adam jetzt das letzte Mal den Berg hochgefahren ist, hast du gesehen, wie sich alle hinter Poggi aufreihen und alle so wirklich nur am Warten sind, wann er denn losfährt. Und die Meter ging runter und runter und runter und du hast so richtig so gesehen, wie alle, wie so, ja okay, hier passiert dann wohl nichts mehr, wie dann so Carapaz so 300 Meter oder 200 Meter vom Ziel nochmal gedacht, okay, irgendwas muss jetzt hier passieren, ich attackiere nochmal, dann Skelmose geht mit. Also es war so eine ganz, das war so, du hast so gemerkt, die Spannung baut sich auf, aber es platzt einfach nicht. Das war echt witzig zu beobachten.
Ja.
Und da habe ich mir für mich so gedacht, okay, krass. Also entweder war das vom Vorhinein der Plan, wie es dann gelaufen ist mit Del Toro. Das glaube ich aber nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das hat sich dann so hingefügt. Aber dass sie halt wirklich vom ersten Tag an versuchen, das Rennen schwer zu machen. Also es war so klassisch, was wir ganz oft hier schon im Podcast das Thema hatten, wenn irgendwie aktuelle Virtual-Fahrer dazu Gast waren, dass die Rennen einfach so hart sind, dass du gar nichts mehr oben draufsetzen kannst. Das hast du gestern wieder gesehen, die sind einfach und so schnell gefahren.
Leute, ne?
Ja.
Wie viele Weltklasse-Leute, das habe ich auch aufgeschrieben, da keine Rolle mehr spielen.
Mathieu, also viele hatten Mathieu auf der Liste.
Abgehängt. So viele Leute, so ein Mauro Schmidt, wo man weiß, der ist in Topform.
Lipowitz sah nicht gut aus.
Kurs, Lipowitz sieht nicht gut aus. Das ist so hart, sieht man von außen, glaube ich, gar nicht. Die sind alle in Topform. Da kommen noch 20 Leute über den letzten Anstieg drüber. 20 Leute auf einem 1,5 Kilometer Anstieg dreimal.
Ja.
Das ist so crazy. So, du, natürlich siehst du dann auch sofort, wer hat was drauf. Ne? Johannessen attackiert nochmal mit Carapaz oben drüber. Also die zwei jetzt zumindest mal in Woche 1 so direkt. Das sind halt so Kickstarter auch. Es gibt natürlich auch Typen, die kommen besser oder sind von Anfang an fit. Andere müssen sich erstmal so ein bisschen warm fahren, wie Lipowitz. Ja, und dann kommt's halt zum Sprint. Skelmose kriegt ein kleines Loch in der Abfahrt, versucht sich abzusetzen. Del Toro fährt das zu. Auch geil, langgezogene Rechtskurve unten raus. So, da gibt es ein paar Fan-Kameraaufnahmen von außen, wie Del Toro einfach wie ein Düsenjet da unten nochmal durch die Kurve außen an Skelmose vorbei heizt. Und dann geht es eben in diesen Schlussanstieg, sind nur noch 600, 700 Meter. Und Del Toro sprintet direkt rein. Ich denke mir so, hä? Es ist noch voll weit. Sieht aus wie Vollsprint.
Es war Wingegaard ein Leadout.
Ja, Wingegaard im Windschatten von Del Toro. Sieht auch gut aus. Und dann siehst du ab irgendeinem Punkt, Poggi kommt so seitlich rein. Wingegaard guckt Poggi an. Und denkt und fährt nicht mehr Del Toro hinterher.
Nee, der konnte nicht. Also der ist,
ja, ja.
Der ist
auch weil er sich gedacht hat, so, aber auch in dem Moment muss er sich ja gedacht haben, so, okay, aber Poggi ist mein Mann, da muss ich auf jeden Fall dranbleiben. So, was Del Toro jetzt macht, ist hier irgendwie gerade Suicide, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber Poggi fährt genauso schnell wie Del Toro. Wingegaard kriegt 10 Meter oder so. Mhm. Also der war am Verwalten. Der hat sich auf jeden Fall nicht um diesen Etappensieg Gedanken gemacht in dem Moment. Der war schon so, okay. Muss man natürlich auch sagen, hat die Etappe vorher gewonnen. Ist jetzt kein so ein mega Druck drauf. Wingegaard eh kein Typ, der da jetzt um Etappensieg fährt in der ersten Woche, wenn es nicht sein muss.
Ja, aber der konnte...
Ja,
der konnte nicht
verwaltet.
Der
musste nicht verwalten.
Der konnte nicht folgen. Also der genau. Ich gestern, wenn Poggi gewollt hätte, hätte er
allen noch 50 Meter gegeben.
Genau, und er hätte Zeitrückstand, also Wingegaard hätte Zeitrückstand gehabt, so 2-3 Sekunden, und hätte halt das gelbe Trikot hätte er verloren. Und
das gar nicht unbedingt.
Doch,
ne?
Also doch.
Hat, glaube ich, immer noch.
Nee, mit dem Sieg hätte er das gelbe Trikot genommen. Er hatte 10 Sekunden Rückstand, mit dem Sieg hätte er das gelbe Trikot geholt. Und
aber er hat ja schon 6 Sekunden gekriegt als Zweiter und hat jetzt immer noch 6 Sekunden.
Nein, aber er hätte, also zumindest hatte ich es so gelesen, dass wir, naja, also
auf ja, also wenn er ein paar Sekunden noch gemacht hätte, hätte er das gelbe Trikot geholt.
Ja, also ziemlich sicher hätte er durchgezogen, hätte er das gelbe Trikot geholt. Also Bonus plus halt Zeitungsstab. Aber du hast gesehen, der ist halt, also erstmal Del Toro, der hat sich ja auch ins Ziel geschleppt, ne? Der stürzt ja auch schon fast vom Ziel noch, fährt dann irgendeinen Zuschauer rein, wo der so komplett schon über Kreuz schaut. Und du siehst ja, wie Poggi neben ihm ja wirklich schon, also der muss ja schon fast bremsen, damit der
Toro... Der fährt schon nur noch halbe Watt.
Genau, damit der Toro noch vorne bleibt. Und hinten das Loch, Wingegaard hatte Glück, dass Remco von hinten gekommen ist, weil das Loch war schon auf, welches groß genug ist für den Zeitrückstand. Aber Remco ist halt in diese Lücke noch reingekommen und wird Dritter.
Ja.
Und dadurch kriegt Wingegaard die gleiche Zeit. Also,
und dann... Ja. Und dann reden aber jetzt auch alle so über diese vier und so Wingegaard, hat schon so richtig Probleme gehabt und so weiter. Und dann muss man aber auch nochmal sehen, diese vier kommen hier als erste vier rein. Alle anderen sind schon wieder, haben Zeitrückstand hinter diesen vier. Also Remco, Poggi und Del Toro sind natürlich auch super explosive Fahrer für so eine Ankunft. Wingegaard jetzt eher so mehr Diesel als die anderen auf jeden Fall. Und alle anderen, inklusive Fahrer, die eigentlich prädestiniert sind für so einen Kurs und so eine explosive Ankunft, kriegen noch Zeitrückstand auf diese vier. Das ist echt
Paul
crazy.
Sexas zum Beispiel, der kriegt auch mit Zeitrückstand. Da ist auch so, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, vom Start, wie sein Computer nicht ging. Hast du es mit? Nee. Und kamen haufenweise Teamkollegen, wer auch immer, waren auch im Bus und haben versucht, das Ding dazu laufen zu bekommen. Du hast gesehen, der hat auf jeden Fall was, der wirkt für mich gerade so, war ja auch so, ja, lassen die Tour fahren, aber jetzt gerade von außen wirkt er für mich so ein bisschen, wäre vielleicht doch gut gewesen, die Tour noch nicht zu fahren, weil der wirkt unglaublich nervös und nicht, also auf jeden Fall nicht entspannt, wie du entspannt sein solltest. Und ich glaube gerade, erst zweite Etappe, ne, da kommen noch ganz viele Berge, das heißt, da kann noch ganz viel irgendwie zeigen und das wird er auch, aber ja, also auf jeden Fall diese Lockerheit, auch, die du brauchst, die hat er nicht. Und was ich jetzt auch gestern dann interessant fand zu sehen und auch am Zeitfahren ist, Paul Sexas, nee, Del Toro ist eigentlich das, was wir uns vor Paul Sexas erhoffen, nur dass Del Toro bei UAE fährt. Wenn Del Toro nicht bei UAE fahren würde, hätten wir, glaube ich, das Duell, was wir denken, was Poggi und Sexas haben wird. Weil,
und Del Toro hätte auch, genau. Wäre immer noch der schlechtere von beiden.
Ja, genau, aber der wäre quasi der Einzige, der ihn wahrscheinlich über ganz viele Rennen wirklich so richtig herausfordern könnte. Weil jetzt hast du ein Zeitfahren, der Toro auf Podiumskurs halte ich mittlerweile nicht mehr für du hast ja, glaube ich, eh gesagt, ne? Aber für unwahrscheinlich. Mhm. Weil Zeitfahren, der war so stark und auch jetzt gestern, klar hat Poggi ihm das Ding in Anführungsstrichen so ein bisschen geschenkt, aber der hatte halt alle anderen, hat er halt eine Lücke gegeben, obwohl er 600 Meter Sprint fährt. Und das ist schon, stark. Also ich.
Ja, es ist auf jeden Fall. Also wie viel das natürlich auch irgendwie Körner kostet hinten raus und ne, das sehe ich halt immer so. Ich meine, Vingegaard, der muss auch einfach jedes Korn saven, wenn er wirklich für sich selbst im Kopf argumentieren will. Irgendwann in der Mitte der Tour de France will ich noch ein ernsthafter Gegner für Pogacar sein. Dann sieht man einfach Vingegaard an am Anfang so einer Tour de France. Der denkt halt drüber nach, was er investiert und was nicht. Und das ist auch irgendwie gut.
Ja,
klar konnte er da nicht mitfahren, aber der wäre auch nicht vorbeigefahren. So, wenn er jetzt im Windschatten hätte bleiben können, wäre Vingegaard nicht der Typ gewesen, der sagt, wenn er nicht viel stärker als der Rest ist, was er nicht ist, der sagt, okay, ich sprinte jetzt hier nochmal vorbei. Der hält sich dann lieber den einen Tropfen Laktat hält er sich lieber zurück, würde ich sagen. Und so ein Del Toro, der geht halt all out, einfach. Aber die haben sich auch vorher, in der Runde vorher haben sie sich unterhalten, hast du das gesehen?
Ja, ja. Klar,
also wahrscheinlich haben sie schon mal so ein bisschen darüber geredet, so wenn du hier all out fährst, ich lass Lücke aufgehen.
Ja.
Pogacar und Del Toro. Egal.
Aber so wird es super. Genau, so wird es jetzt halt die ganze Woche weitergehen. Also wir werden jede Etappe, die einigermaßen schwer ist im Finale, bin ich von überzeugt, werden wir sehen, dass UAE das Ding schwer macht, weil.
Heute wieder.
Ja, das ist, sie müssen es so machen und du hast auch gestern so die Bilder von Poggi nach dem Ziel am Bus, wo die ganzen mexikanischen Fans auch waren, die da irgendwie auf Del Toro gewartet haben. Der hat halt auch auf jeden Fall gerade der ist nicht angespannt, der hat eine gewisse Lockerheit.
Mhm.
Und ich glaube für alle im Feld war das nicht so gut, dass Wismar gewonnen hat, sagen wir mal so. Wäre, glaube ich, für alle angenehmer, wenn Wismar einen Rückstand auf UAE gehabt hätte im Teamzeitfahren, weil ich glaube, dann wäre die erste Woche eventuell ein bisschen ruhiger.
Die ersten zwei Etappen schon mal von den zwei großen Teams gewonnen. Es gibt keine Geschenke. Heute die Etappe, erste Kategorie Bergwertung, aber in der Mitte der Etappe. Es wird um die Bergpunkte gehen, denke ich mal. Also schauen wir mal, ob Felix Engelhardt wieder reingeht. Er hat auf jeden Fall gestern schon Bergpunkte geholt. Ich drücke da die Daumen und dann bis ins Finale. Es geht wieder bergauf. Es wird wieder kleine Sekundenabstände gehen. Es ist eine dritte Bergwertung, dritte Kategorie ins Ziel. Morgen ähnlich wie heute, ohne dass es bergauf ins Ziel geht. Es sind zwei zweite Kategorien in der Mitte der Etappe. Mal sehen, wie das ausgeht, wie Ausreißer sich halten. Mittwoch, erste Sprintetappe, normalerweise vom Profil her gesehen nach Po. Keine großen Erhebungen. Und Donnerstag ist eben schon mehrfach erwähnt, 50 Kilometer vor Ziel beginnt der Tourmalet. Ultralanger, schwerer Anstieg. Es geht runter und nochmal bergauf ins Ziel. Es könnte schon die erste GC-Etappe werden. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Und bis dahin viel Spaß beim Zuschauen, weil geil.
Ja. Habt Spaß. Wir hören uns entweder Donnerstagabend, Donnerstagnacht oder Freitag früh. Wir gucken nochmal, wie wir das machen.
Genau. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao. Salut.